Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Velohome Folge 91, Velo Race Folge Nummer. Da wollte der Chris rausfinden. Chris, sag mal, welche Folge?
48. 50, Jubiläum.
48, nicht ganz. Ja, guten Abend. Willkommen 2015. Der Chris hat ein paar warme Worte an andere so Hörer zu richten. Bitte jetzt.
Oh Gott, also ja, ein frohes neues Jahr im Namen von Christian, von Markus und auch von mir. Also danke dafür, dass ihr immer noch da seid und uns so lange ertragen habt.
Ja, danke. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Genau, wir wünschen allen ein gutes 2015. Gesundheit, Frohsinn sei auch mit dabei. Und ja, dass wir uns alle 2016 auch wieder hören. Wir dachten, wir fangen jetzt mal langsam so wieder an, haben genug Winterschlaf gemacht. Chris, Silvester ist für dich auch immer Geburtstag. Ne? Also wer es nicht bekommen hat, wer den nicht, haben dir eigentlich ein paar Hörer gratuliert so auf den verschiedenen Kanälen?
Ja.
Ja? Also Silvester ist ja bei dir auch immer Geburtstag, also nein, Neujahr ist ja Geburtstag. Du feierst jedes Jahr rein, großes Feuerwerk zu deinen Ehren.
Richtig.
Bist jedes Jahr an deinem Geburtstag komplett zerstört?
Ja, nicht jedes Jahr, aber die Abstände werden kürzer.
Was?
Je oller, desto doller.
Achso, du meinst, dass die Abstände zwischen den Jahren, in denen du zerstört dich hast, immer kürzer werden?
Ja.
Ah, okay. Man muss auch sagen, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ich tauche in deine Gedankenwelt vielleicht einfacher rein. Als andere, deswegen versuche ich das mal so ein bisschen zu übersetzen, dass es dann auch allen anderen klar wird. Hast du eigentlich irgendwie einen Vorsatz gefasst, sagt man, einen Vorsatz gefasst für 2015?
Ja, ich wollte weniger rauchen.
Ja. Und ich wollte weniger Auto fahren.
Ja, gut, da haben wir ja schon mal gute Chancen.
Da haben wir gute Chancen, das umzusetzen 2015. Ich habe ja auch meinen Führerschein verloren. Insofern, das klappt ja dann, das passt ja dann auch ganz gut dazu.
Ich habe mir extra aber auch an Silvester noch eine Zigarre gekauft, dass ich zumindest potenziell die Möglichkeit hätte. Weil wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, ist es ja keine Kunst, es durchzustehen. Also es ist schon, haben wir ein paar Gedanken gemacht.
Ja, das waren dann unsere Vorsätze für 2015. Wir werden sie geflissentlich umsetzen und haben jetzt auch aus dem Chat die Rückmeldung, dass der Ton super ist. Dann können wir jetzt richtig loslegen und möchten direkt applaudieren. Applaudierst du auch dem Team Bora oder bin ich der Einzige, der sich hier freut? Ich bin auch richtig der Einzige.
Ich gerade so vor, so richtig spastisch da rumklatschen.
Ich freue mich für Team Bora. Team Bora hat die Einladung bekommen per Wildcard zur Tour de France. Ich freue mich. Ich werde Dominik Nerz die Daumen drücken. Vielleicht unsere neue große Hoffnung fürs gelbe Trikot.
Das nicht. Also die große Hoffnung fürs gelbe Trikot.
Meine große Hoffnung fürs gelbe Trikot. Nein, natürlich nicht.
Bleibt Toni Martin.
Was?
Ja, Toni Martin hat vielleicht, wer weiß, wie die Kurssetzung in den nächsten Jahren ist, vielleicht dieses Jahr die letzte Chance, mal ins gelbe Trikot zu fahren.
Ach so, ja, du meinst für einen Tag. Ich meine natürlich Gesamtwertung. Ne? Also die ganze Tour zu gewinnen.
Ja, wobei es Leute gibt, die trauen das Toni Martin zu.
Ja, es gibt auch Leute, die machen mit ihren Zähnen eine Bierflasche auf, ist genauso bekloppt. Toni Martin wird nicht die Tour de France gewinnen, da lege ich mich mal fest. Genauso wenig wird Dominik Nerz die Tour de France mal gewinnen. Da lege ich mich auch fest. Aber ich freue mich einfach gerade, also als ich heute mitbekommen habe, als ich gelesen habe, habe mich einfach unfassbar gefreut. Schön. Also wir hatten ja in der letzten Folge Enrico, Grüße an dieser Stelle. So ein bisschen die Diskussion, deutsches Team, nicht deutsches Team oder so. Ich freue mich einfach so ein bisschen und dass man so ein Herz, so ein Verein hat, nicht ein Verein, eine Mannschaft, der mal so ein bisschen eher die Daumen drückt dann vielleicht als eine anderen. Und eine schöne Sache. Hast du damit, ja. Wir haben damit gerechnet eigentlich, oder?
Also ein bisschen schon. Also es hat sich angedeutet, die positive Meldung. Enrico hat gezaubert, wie er gesagt hat. ARD überträgt die Tour und das. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ARD sich da schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise sich hat zusichern lassen, dass Team Bora da auch am Start steht.
Ja, bin ich auch. Also ich glaube, das ist einfach so ein Gesamtpaket, was da geschnürt würde. Deutsches Team, deutscher Sponsor, deutscher Klassementfahrer, dann steigt die ARD wieder ein. Ich kann mir vorstellen, also dass das so ein paar Punkte waren, wo sie vorher gesagt haben, wenn das alles eintritt, plus eine gewisse berechtigte oder unberechtigte Unverdächtigkeit, dann sind wir wieder dabei.
Zwei deutsche Teams, also das gab es auch schon lange nicht mehr.
Nee, das Milram Telekom, oder? Wann war das das letzte Mal? Also das ist ja wirklich lange her.
2009 jetzt einfach mal so geschätzt, aber da war es schon Columbia, also.
Ja, nee, das ist noch länger her.
2007?
Ich würde sieben wäre die Zahl, die mir auch am ehesten im Kopf gekommen ist.
Also 2007 gab es auf jeden Fall noch Telekom oder T-Mobile. Mhm.
Ich bekomme die Rückmeldung, Gerold Steiner und Milram 2008, kann das sein?
Ja, also es gab eine kurze Zeitspanne, als sie da noch parallel existiert haben, ja. Mhm. Also das waren, glaube ich, dann die Anfangsjahre, als dann Petaki und Zabel für Milram fuhren.
Ach, du grüne Neune, ja. Stimmt. Ah, das ist das Gute. Vielen Dank Live-Hörern. Wenn man Live-Hörer hat, können die einem immer mal mit Informationen aushelfen. Also, wir freuen uns, zwei deutsche Teams bei der Tour de France dabei. Wir möchten eigentlich, also so viel ist noch nicht passiert. Hier und da mal eine Randnotiz. Mal weniger, mal mehr wichtig. Wir wollten einfach mal so ein bisschen jetzt zum Rahmen reinkommen, so ein paar kleineren Notizen und Meldungen aufgreifen, uns darüber freuen. Heinrich Hausler ist der nächste Programmpunkt. Heinrich Hausler ist australischer Meister.
Ja, so erstmal so ein bisschen ungläubig habe ich da diese Meldung gelesen, weil er irgendwie für mich dann doch noch so ein bisschen so ein halber Deutscher ist, also vielleicht ähnlich wie damals Steffen Wesemann, der dann plötzlich für die Schweiz am Start war.
Ach Quatsch, der war mal für die Schweiz am Start?
Steffen Wesemann ist Schweizer.
Ach.
Der hat sogar WM-Rennen für die Schweiz bestritten.
Stimmt, wo du es jetzt sagst, aber das habe ich auch irgendwie so überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das ist auch so etwas, das vergesse ich dann immer wieder. Also beim Hausler war mir das irgendwie bewusster. In Australien geboren, immerhin, was heißt immerhin, aber in Australien geboren, Deutschland aufgewachsen, ich glaube Vater oder Mutter, ein Elternteil Australier, ein Deutscher, lebt in Deutschland, um mal so ein bisschen den Background zu erläutern, auch für die Leute, die sich jetzt weniger im Profisport begeben, wie so etwas kommen kann. Und er hatte, glaube ich, früher immer zwei Pässe und hat dann einen Pass abgegeben.
Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht so genau.
Du weißt sonst doch alles so genau. Ich meine, es wäre so gewesen, dass er irgendwann mal den deutschen Pass abgegeben hat und sich dann sozusagen für die Nationalmannschaft Australiens entschieden hat und für die Australier gefahren ist. Und das war auch meiner Erinnerung nach gar nicht so einfach, weil es irgendwie schon Starts für Deutschland gab und hin und her. Und dann hat er ich glaube, er wollte zuerst wollte er die Mannschaft wechseln. Ging nicht so einfach. Und dann hat er die deutsche Staatsbürgerschaft abgegeben und dann ging es. Ja, also dass er dann war es so. Ist auch wurscht.
Wobei es ja eigentlich kein Problem sein dürfte, für mehrere Nationalitäten WM-Rennen zu bestreiten. Also wenn ich da an den Fall Laszlo Bodrogi denke, der hat ja auch die Nationalität gewechselt.
Mhm. Aber es geht, glaube ich, nicht, dass du für zwei verschiedene Nationalmannschaften startest. Und
ja, aber müsste doch gehen.
Moment, lass mich ausreden. Lässt mich ja wieder nicht zu Wort kommen.
Okay.
Ich kann, also angenommen, ich hätte jetzt zwei Pässe, ja. Ich hätte den deutschen und mal den Pass meiner mein Lieblingspass, den ich gerne hätte, Französisch-Polynesien. Dann könnte ich für die deutsche Mannschaft als Junior, glaube ich, Rennen fahren oder auch als Senior vielleicht, keine Ahnung. Könnte dann die Nationalmannschaft wechseln und die Nationalität und könnte dann für Französisch-Polynesien starten, müsste dann aber den deutschen Pass abgeben. Ja, dann müsste ich die deutsche Nationalität, glaube ich, gefährliches Halbwissen, sozusagen ad acta legen. Und dann ist das kein Problem. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das so gelaufen ist. Hier steht auch, das muss so gewesen sein. Ein kleiner Exkurs in die Nationalitätenkunde, gefährliches Halbwissen wieder. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir nicht zu viel Blödsinn erzählt haben. Wurscht auch. Ein sympathischer Fahrer, ein bisschen Durststrecke, behaupte ich einfach mal in der letzten Zeit gehabt. Zumindest im Vergleich zu den Jahren davor, also wo er auch gerne mal, ich blicke jetzt hier einfach mal so auf seine Palmares. Er hat mal bei der Tour de France eine Etappe abgeschossen.
Das war auch eine Etappe, also die war überragend. Also das war, glaube ich, in den Vogesen bei strömendem Regen. Also das war wirklich, ich erinnere mich da noch an den Col du Platzer-Wasel.
Ja.
Das war eigentlich ganz witzig, weil wirklich bei widrigsten Bedingungen hat er dann am Ende Sylvain Chavanel abgehängt, der dann noch wirklich eingebrochen ist ohne Ende. Das war wirklich schon eine großartige Leistung, wie auch überhaupt. Ich glaube, es war im Jahr 2009, als er eine richtig starke Klassikersaison gefahren ist.
Ja.
Da meine ich, Zweiter bei Milan Sanremo wurde, ganz knapp hinter Mark Cavendish. Und dann bei einem anderen Rennen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine andere Rundfahrt war, wo er nochmal Zweiter wurde.
Er hat zwei Etappen bei der Algarve-Rundfahrt gewonnen, eine Etappe Paris-Nizza, er hat den Schwarzwald-Grand Prix gewonnen. Also der hat immer so pro Jahr, sag ich mal, ein, zwei größere Siege oder mittlere Siege. Sei es auch mal nur der Tour de Suisse, eine Etappe. Immer so ein bisschen, nicht ganz durchgebrochen, aber immer mal wieder seine Klasse aufblitzen lassen. Und jetzt so in den letzten Jahren gab es in Anführungszeichen nur einen Etappensieg bei der Bayern-Rundfahrt, die von uns ja sehr geschätzt wird, aber halt im Vergleich jetzt zu früheren Zeiten, sag ich mal, weniger. Aber jetzt, vielleicht ist dieser Start ins Jahr als australischer Meister vielleicht auch so ein Reset, ein Neubeginn und lässt sich jetzt mit Schwung in die Saison starten.
Genau, also wollen wir hoffen, dass da noch einiges mehr kommt. Mhm. Wäre ja vor allem auch für die Klassikerphase wäre eine Bereicherung. Zumal er ja auch auf eigene Kappe fahren kann bei seinem Team.
Ich fand das auch, klingt jetzt blöd, aber ich weiß, dir ist sowas nicht ganz so wichtig. Ich finde das Trikot von IAM auch schön. Erinnert mich so ein bisschen an den Stil von Trek auch dieses Jahr. So dieses nach oben, unten farblich getrennte. Mir gefällt das Trikot ganz, ganz, ganz gut. Was meinst du dazu? Also, so als alter als Fashion Victim.
Ja, also ich sage, es gibt hässlichere, es gibt auch schönere. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber ich verprügel jetzt auch keinen, der das trägt. Das mache ich nur bei, Belkin heißen sie jetzt nicht mehr.
Wie heißt ich? Das ist schön, dass du auch in diesem Jahr wieder der Gewalt so zusprichst. Also deswegen kennen und lieben wir dich ja so, dass du auch gerne mal Leute vom Rad zerrst, wenn sie das falsche Trikot anhaben. Also Heinrich Hausler wird australischer Meister, guten Rutsch und guten Appetit und herzlichen Glückwunsch dazu von unserer Stelle. Du hast als nächsten Punkt in unserer Agenda Dowsett.
Ja, das ist was ich dann vorhin mitbekommen habe. Also wir hatten es ja in den letzten Wochen und Monaten öfters angesprochen, dass es jetzt wie so eine Art Run auf den Stundenweltrekord gibt. Also da haben sich ja viele schon angekündigt, Wiggins, Tony Martin, ein Thomas Decker hat sich angekündigt, zahlreiche andere, unter anderem auch Alex Dowsett. Mhm. Die Chancen von ihm, je nachdem, wann er wollte das in einigen Wochen machen, da wären die Chancen auch gut gewesen. Ist ja ein super Zeitfahrer, hat auch schon mal ein langes Zeitfahren beim Giro gewonnen. Ja, die Movistar hat sich da auch Mords ins Zeug gelegt, haben extra einen Song für ihn produziert, der ihn so ein bisschen pushen soll, um den Stundenweltrekord dann wirklich auch zu schaffen. Mhm. Ja, jetzt ist dann mal wieder das Timo-Star-Glück, ist mal wieder voll durchgebrochen. Jetzt hat er sich auf die Schnauze gelegt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen.
Ist das ein Timo-Star-Glück, in Anführungszeichen Glück, oder ist es einfach, dass diese Truppe, also Glück muss man sich verdienen, Pech kriegt man geschenkt. Haben die einfach, sind sie so blöd? Ne, blöd ist nicht das falsche Wort, aber warum hat eine Truppe so viel Pech?
Also ich weiß nicht, also es gibt, glaube ich, wenige Teams, bei denen in den letzten Jahren bei Rundfahrten oder großen Rundfahrten so viel Blödsinn passiert ist. Also sei es die Ausstiege von Valverde bei der Tour oder jetzt auch Quintana letztes Jahr bei der Vuelta. Also da muss man echt, man muss froh sein, dass man zwei Kapitäne hat, weil dann erreicht zumindest einer mal
wahrscheinlich
ganz, ganz vorne das Ende. beispielsweise 2013 bei der Tour war es ja auch so, da Windkante, Valverde weg, kommt wieder nur einer durch. Gut, Alex Dowsett ist jetzt nicht der wichtigste Fahrer von Movistar und den Stundenweltrekord, den kann er wahrscheinlich 2 Monate später auch nochmal angreifen. Aber ich sag mal so, ein gelungener Start in die Saison sieht anders aus.
Ja, definitiv. Was sagst du zu der Aussage von Jens Vogt, um beim Thema Stundenweltrekord zu bleiben? Wiggins wird eine Marke setzen, die Cancellara und Tony Martin so dermaßen beeindrucken wird, dass über lange, lange Zeit keiner von denen wirklich ernsthaft das Thema Stundenweltrekord angehen wird. Hättest du das, also ich sag mal vorab, was ich dazu sage oder was ich davon halte. Ich hatte so den, als erstes, als ich das gelesen habe, den Gedanken, bitte, 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 Vogt, äußere dich jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwo zu einem Thema im aktiven Radsport. Ich musste sofort an irgendwelche alten, vor ein paar Wochen geisterte es durch die Gazetten, dass Lothar Matthäus Lukas Podolski rät, weniger zu twittern. Ja, da dachte ich mir auch, ey, lasst alte Sportler, je weniger ihr sagt, umso besser. Sagt ab und an mal was und dann ist gut. Aber ne, der Vogt hat den Sprung wahrscheinlich noch nicht ganz rüber geschafft. Das kann ich mir auch nachvollziehen, dass das länger dauert. Aber bitte, 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 nicht jeden Tag irgendwie eine Äußerung zum aktuellen Geschehen.
Also die Gedanken, die hatte ich jetzt gar nicht. Also ich sehe mich da jetzt auch erst spontan mit dieser Frage da konfrontiert. Ich glaube schon aber, dass zumindest die Aussage von Vogt, dass da der Wahrheitsgehalt ein bisschen größer ist oder dass er sinnvollere Beiträge liefert als ein Lothar Matthäus.
Das Beispiel, ich wollte jetzt das absurd möglichste finden, was mir so durch den Kopf geht. Und das war, ist nun mal, wenn man was wirklich Absurdes finden will, dann nimmt man Lothar Matthäus.
Ja, das stimmt.
Es war ein kurzer Einschub aus dem Reich der Anekdoten. Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt. Wir wohnen ja hier in Köln nicht unweit eines Parks. Dieser wunderschöne Park grenzt auch an das Trainingsgelände eines Bundesliga-Vereins der ersten Fußball-Bundesliga des 1. FC Köln. Bekanntermaßen ist in Köln die Deutsche Sporthochschule, inklusive der Trainerakademie des DFBs. Das heißt, sehr oft, wenn irgendwelche Trainer ihren Trainerschein machen oder irgendwelche komischen Praktika oder den ganzen Gedöns, sind die hier und dann sind die entweder an der Deutschen Sporthochschule oder auch gerne mal beim 1. FC Köln auf dem Gelände. Ja, bis jetzt kann man mir hoffentlich noch folgen. In diesem Park, es trug sich zu, dass meine liebenswerte Frau durch diesen Park joggte, sich schnell bewegte. Und wer kam ihr entgegen?
Christoph Daum.
Schlimmer
als Christoph Daum.
Das sage ich, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Schlimmer. Lothar Matthäus. So, also Lothar Matthäus kam mir entgegen. Und meine Frau kam nach Hause mit entsetztem Blick, naja, wirrem Haar, und meinte, mir ist gerade im Park Lothar Matthäus begegnet. Und ich meinte, Schatz, du bist keine 22 mehr. Das ist kein Risiko.
Und sie hat keinen osteuropäischen Namen.
Ja, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig in seiner Welt aus. Aber ich habe ja gesagt, sie ist keine 22 mehr. Es ist gut, ihr kann ein Lothar Matthäus nichts mehr tun. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass er viel zu klein ist. Ist Lothar Matthäus klein oder groß? Warum reden wir in einem Fahrradpodcast über Lothar Matthäus?
Ich würde schätzen, dass er vielleicht 1,77, 1,75, sowas in dem Dreh.
Dann ist er deutlich kleiner als meine Frau, insofern wäre das dann auch.
Aber ist jetzt nur geschätzt, also er ist mit Sicherheit keine 1,85, ich glaube auch nicht, dass er 1,60 ist, irgendwas dazwischen.
Ja. Ja, aber du kennst sie ja, also dann ist er deutlich kleiner als sie und damit hätte das wahrscheinlich für ihn überhaupt nicht mehr gepasst. Zurück von Lothar Matthäus zu Jens Vogt, der sich hoffentlich nicht in gleiche Richtung entwickelt.
Genau, also ich denke, es steckt da schon einiges Wahres dran. Also Bradley Wiggins hat jetzt noch das eine Ziel, Paris-Roubaix dieses Jahr und ansonsten geht es dann rein Richtung Rio 2016 auf der Bahn. Er kann sich da voll drauf konzentrieren. Er hat eine große Bahnvergangenheit, vielleicht auch noch ein bisschen Zukunft. Er hat mit Sicherheit einen Verband oder ein Team, das ihn da absolut unterstützt. Ich denke, was das Material auf der Bahn angeht, kann Sky so schnell niemandem was vormachen, auch nicht Großbritannien. Also da kommt man glaube, vom Material her schon mal nicht ganz ran. Mhm. Was das Know-how angeht, wird es auch schwierig. Und naja, die riesen Erfahrung, die Bradley Wiggins einfach hat. Ich denke, er ist bei einem reinen Zeitfahren, gewinnt so ein Tony Martin gegen Bradley Wiggins vielleicht 9 von 10 Zeitfahren. Das eine Zeitfahren war jetzt halt bei der WM, da hat es vielleicht bei Tony Martin von der Vorbereitung auch nicht so ganz gepasst. Von der reinen Stärke Tony Martin über Wiggins anzusehen, aber nicht mit großem Abstand. Und ich denke, den Abstand, den macht er locker durch seine Erfahrung wett. Locker. Und mein Tony Martin wird jetzt dann im Sommer 30, also er ist jetzt auch, was seine Zeitfahrfähigkeiten angeht oder das körperliche Potenzial, dürfte etwa auf dem Zenit sein, ja. Deshalb sollte er, wenn er vor den Rekord zu brechen, das auch relativ zügig, denke ich, angehen. Bradley Wiggins wird jetzt auch schon 35, dem läuft die Zeit dahingehend auch ein bisschen davon. Aber ich denke, er kann das noch kompensieren. Ich glaube nicht, dass wenn Cancellara die Zeit von Bradley Wiggins sieht, dass er überhaupt dran denkt, den Rekord anzugreifen. Dafür hatten Cancellara vielleicht nicht mehr ganz die Klasse im Zeitfahren. Und ich glaube, er hat auch ganz andere Ziele, als da jetzt mal wirklich so 2-3 Monate sich da wirklich drauf vorzubereiten. Ich glaube, der hat im Hinterkopf dann halt eher noch Tour de France, vielleicht den Prolog abschießen, dann WM und dann geht's wieder Richtung nächstes Jahr Klassiker. Also ich glaube nicht, dass bei ihm da wirklich die Zeit auch da ist oder die Bereitschaft.
Bin ich auch bei dir. Also ich glaube, für Cancellara kommt dieser Zeitfahr-Stunden-Weltrekord-Renaissance 2-3 Jahre zu spät. Ich glaube, vor 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahren wäre das sein Ding gewesen. Ich glaube, für ihn, wenn, dann macht er das nochmal so nach der Karriere, vielleicht nochmal ein halbes Jahr dranhängen, nur Training spezifisch darauf, aus Spaß und der Freude. Aber grundsätzlich bin ich da bei dir. Ich finde das Abschiedsprogramm jetzt von Wiggins, wenn man das so als Abschiedsprogramm bezeichnen kann, auch sehr sympathisch. Ne? Jetzt noch einmal Paris-Roubaix richtig angreifen. Einmal mit Vollbart über die Pavés brettern, das gefällt mir ganz gut. Und wie gesagt, meine Sympathien gegenüber dem Team Sky habe ich ja noch nie verborgen. Und deswegen wünsche ich ihm da alles Gute. Ich bin gespannt einfach. Die sollen einfach mal machen und sich da nicht reinreden lassen. Und ich habe ja schon oft gesagt, je mehr Leute das versuchen und es realistische Chancen haben und es richtig angehen, umso größer, mehr Freude habe ich da dran.
Genau, da gewinnt man dann auch mehr Erfahrung oder Kenntnisse über die Vergleichbarkeit oder wirklich, was ist der Rekord wert? Also ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt ein Brändle natürlich wahnsinnig auch davon profitiert hat, dass er die Zeiten von einem Jens Vogt kannte. Mhm. Ich meine, wenn jetzt so ein Jens Vogt vielleicht die Zeit von Brändle als Referenz gehabt hätte, hätte er vielleicht die Zeit aufschlagen können. Also so weit weg war die Zeit ja nicht. Also es waren ja 800 Meter. Das ist, wenn man das jetzt wirklich auf die Zahl der Runden hochrechnet, sind es vielleicht ein paar Zehntel. Mhm. Und das wäre vielleicht drin gewesen. Also wenn man dann auch wirklich eine Marke hat, an der man sich wirklich orientieren kann. Und gut, die Marke von Sosenka, die war jetzt ja wirklich dafür, dass man jetzt mit neuestem Material fahren kann, war keine allzu große Hürde.
Nein. Klar, das ist ja in allen Sportarten so, ne, dass derjenige, der nachkommt und der eine Referenzzeit hat und der sich orientieren kann, es deutlich leichter hat. Auch indem man sich einfach die Rundenzeiten, Durchgangszeiten anschaut und sich dementsprechend einen Plan anlegt, dass man vielleicht auch weiß, nach der Hälfte der Zeit schon weiß, okay, das wird nichts oder ich muss jetzt schon anfangen, die Körner rauszuhauen. Das ist ja klar. Und wie gesagt, also vielleicht ist es so, dass Bradley Wiggins eine dermaßen Marke setzt, dass sich andere überlegen, okay, soll ich jetzt die 2 Monate investieren, 3 Monate investieren in das Training, die es mit Sicherheit benötigt, um dann später es irgendwann zu bereuen, weil die Chance so unrealistisch klein ist.
Ja, vor allem auch wenn jetzt so ein Cancellara oder ein Tony Martin das Projekt starten würden. Also das mediale Interesse ist natürlich jetzt ein viel größeres, als wenn das jetzt ein Matthias Brändle macht. Ne? Mhm. Die Fallhöhe oder das Risiko ist auch einfach relativ groß. Überleg mal, Bradley Wiggins setzt da jetzt eine Marke hin, einige Kilometer weiter als Brändle. Ja, und dann wird das medial aufgebaut. Tony Martin wagt sich, den Federhandschuh zu werfen und es wird auch aufgebauscht ohne Ende und am Ende steht er da und schafft es vielleicht nicht. Fände ich gar nichts anderes als ein Zeitfahren bei einer Tour-Etappe, dass man da mal verliert und am nächsten Tag geht die nächste Etappe los. Also es ist halt wirklich doch was, worauf man sich dann wirklich monatelang vorbereitet.
Glaubst du? Ich glaube, also du meinst, du würdest es dann eher so zum Beispiel mit einem WM-Rennen vergleichen.
Ja gut, die Wichtigkeit steigt natürlich jetzt auch mit der Anzahl der Fahrer, die das in Angriff nehmen und auch mit der Qualität der Fahrer, die das in Angriff nehmen. Also
und was natürlich auch steigt, ist, ich versuche es jetzt mal irgendwie so, weil ich habe es im Kopf, aber ich kann es nicht richtig beschreiben. Es geht ja auch darum, du teilst dir ja so eine Stunde auch ein. Ne? Du weißt, okay, du startest jetzt, du sei es jetzt über Wattmessung heutzutage oder über Puls, wird ja wahrscheinlich kaum mehr noch mit Puls gearbeitet werden, aber du teilst dir ja diese Zeit ein und weißt, okay, die und diese Rundenzeiten habe ich zu diesem Zeitpunkt innerhalb dieser Stunde. Und je mehr Erfahrung da gesammelt wird, je mehr Leute sich wirklich ernsthaft da bemühen, das zu schaffen, umso mehr Referenzzahlen, Referenzwerte es gibt, umso, ich will nicht sagen einfacher, aber umso mehr Material da an wissenschaftlichem und Zahlen zur Verfügung stehen, ja, umso eher kann auch jemand, der es dann angeht, sich auf sowas berufen und hat einfach, ich will nicht sagen Vorbilder, aber hat so Richtwerte.
Ja, es ist also wie beim Eisschnelllauf, könnte man ja, fast genau sagen, da, wo wenn dann der Trainer da jede Runde mit der Tafel dasteht und zeigt halt an, die Runde war jetzt so und so schnell, um unseren Plan zu erfüllen,
muss die
Runde ein bisschen schneller sein.
Genau.
Die dann aber fast sogar so ein bisschen in so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob das, ja, ich mag ja lieber so die Fahrer, die mit Instinkt einfach fahren. Also, aber vielleicht ist die Disziplin da auch falsch dafür. Ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass das dann ja fast ein bisschen in die Richtung Formel 1 geht. Da wird dann ein Plan einfach mal sich ausgerechnet, wann man wie viel Sprit, sage ich jetzt mal als Metapher, noch hat, wann man so wie viel Gas geben kann. Natürlich kommt da immer noch diese Komponente Mensch mit rein dazu, die man nicht so hundertprozentig berechnen kann, aber es geht dann schon ja, stark in Richtung Wissenschaft.
Absolut, absolut. Aber das ist ja eh im Moment, das haben wir letztes Jahr bei der Tour de France, ich weiß nicht, wie oft schon besprochen, ein Froome in diesem Stile.
Vuelta war es, aber ja. Das war was, was ich ansprechen wollte. Also bei ihm hat das ja wunderbar geklappt. Also er wusste genau, die letzten paar hundert Meter oder letzten ein, zwei Kilometer kann ich Vollgas geben. Davor fahre ich genau meinen Rhythmus. Und das ist natürlich jetzt auch da in dem Zusammenhang hat natürlich Sky jetzt auch einen wahnsinnigen Vorteil, weil das ein Team ist, das zelebriert das ja seit Jahren exzellent, wie sie jeden Fahrer optimal einsetzen. Da kriegt man gesagt, okay, du fährst jetzt deine 2 Kilometer die und die Wattzahl, danach ist er platt, aber viele Konkurrenten auch.
Ja, und wie, also deswegen glaube ich schon, dass das für einen Wiggins zum Beispiel sehr hilfreich sein kann, der ja aus dieser Sky-Schule kommt. Und ja, wir warten jetzt mal ab. Also ich freue mich über jeden dieser Events. Was ich mich ein bisschen frage, ist immer, ich hätte gerne, dass das unter genormten Bedingungen stattfindet, in Anführungszeichen. Weil der Radsport ist sonst immer, ne, Wind spielt, Wetter und bla bla bla, alles, was da mit reinspielen kann. Und das finde ich auch gut so. Das gehört bei einem Etappenrennen dazu, das gehört bei Klassikern, bei Eintagesrennen so dazu. Aber ich finde gerade diese Disziplin, die ja sehr wissenschaftlich und sehr, sehr, sehr steril fast schon ist, da hätte ich gerne, dass man das alles auf einer Bahn austrägt. Weißt du, ich glaube, Wiggins hatte sich jetzt für Mallorca ein bisschen in die Richtung orientiert.
Also ich finde es nicht schlimm, dass man da noch ein bisschen frei ist. Ich meine, jeder Fahrer hat, na gut, soweit ich jetzt weiß, dann doch die Möglichkeit, sich auf einer Bahn da vorzubereiten oder auch die Bahn dann wirklich zu nutzen. Von daher würde ich jetzt nicht von Wettbewerbsverzerrung oder sonstigem sprechen, zumal eine Heimbahn jetzt bei sich zu Hause kann auch Vorteile haben. Da hat man dann halt einfach vielleicht auch mehr Fans dann wirklich zur Verfügung. Ich meine, diese Fans hätte Toni Martin auf Mallorca auf jeden Fall. Also da gibt es genügend Deutsche. Gibt leider auch genügend Briten. Ich weiß aber nicht, ob Wiggins das wirklich in seiner Entscheidung da wirklich beeinflusst hat.
Nee, ich habe jetzt auch hier gerade, bekamen wir die Rückmeldung, dass es dann doch London wird. Und ich frage mich halt immer, inwieweit so eine die Bahn das mit beeinflusst und ob das nicht irgendwann dann. Ich fände es einfach schön, dass wenn diese wirklich sehr, sehr sterile Geschichte, diese sehr, sehr statische Geschichte auch dann alles auf einer Bahn ausgetragen wird. Ich erinnere mich zum Beispiel damals, ich weiß nicht, du bist zu jung dafür, aber damals dieser Jahrhundertweitsprung von Bob Beamon 1968 in Mexiko. Da hat man auch immer gesagt, in Mexiko wurden unheimlich viele Weltrekorde wegen der dünnen Luft.
Jetzt erzähl mir aber nicht, dass du dich an 1968 erinnerst.
Selbstverständlich, wie als wenn es gestern gewesen wäre. Ich bin 1978 kurz in meiner Zeitmaschine gegangen und bin 10 Jahre zurückgeflogen und habe dann 68 war ich dabei im Stadion. Als Weitspringer, ich habe die Nation gewechselt, ich darf nicht drüber reden, sonst muss ich euch alle umbringen. Aber
damals warst du auch noch schwarz.
Nee, ich war nicht Bob Beam. Ich war Kampfrichter. Ich pack's jetzt aus. Ich war Kampfrichter. Damals hat man ja gesagt, okay, wegen der dünnen Luft und so weiter. Ich hätte es gerne von Anfang an, dass die Bedingungen so vergleichbar wie möglich sind. Natürlich hat jeder ein anderes Rad.
Aber ganz, also wenn man so anfängt, Bedingungen müssen vergleichbar sein, dann kommt man irgendwann einfach mal hin. Also Bedingungen sind nie hundertprozentig vergleichbar.
Nee, aber so nah wie möglich
möchte ich ja dann. Luftfeuchtigkeit kann sich ändern. Es können sich selbst in der Halle kann so ein bisschen, halt nicht Thermik, aber so leichte Windbewegungen können auch durch Zuschauer entfacht werden. Das geht, also wenn du wirklich exakt gleiche Bedingungen haben willst, wird der Anspruch so hoch, dann irgendwann geht es dann in die Richtung, dass du dann halt wie im Skispringen dann einfach für gewisse Bedingungen dann einen Abzug hast oder einen Zuschlag und.
Nee, ich möchte nur so nah wie möglich ran. Das ist aber auch vielleicht mein kleine Heile. Gerechtigkeits- und alles soll gleich sein Welt. Das gebe ich gerne zu und ich sehe auch ein, dass zum Beispiel ein Wiggins wahrscheinlich sehr, sehr gerne das in England machen möchte, dass vielleicht, wenn es mal ein Tony Martin machen würde, es im schönen Köln machen würde, in der Köln Arena, wird man umbauen. Tagelang Bombenstimmung und man würde ihn hier zum Sieg schreien. Vielleicht würde er es auch in seiner Heimat machen oder in Berlin oder sonst wo, aber
das ist jetzt alles. Kann man dann gleich zum Wochenweltrekord umgestalten und
in Köln würde man
das seine Runden und fährt und fährt und fährt.
Ja, in Köln würde man das natürlich dann sofort in den Karneval integrieren. Ja, also das ist ja keine Frage. Das,
und er fährt dann natürlich nicht in seinem Zeitveranzug, sondern natürlich als Kölner Eck.
Ja.
Und verteilt auf seiner Fahrt im Rondell verteilt er da dann noch Kamelle und was dazu gehört.
So, jetzt geht die Fantasie ein bisschen mit dem Chris durch, aber da holen wir ihn wieder an. Der Chris Strüsschen und Bützje, ihr bitte. Ja. Grübel ein wenig.
Ich habe gestern so versucht, so ein bisschen zu kölnern. Ich kann das ja nicht wirklich. Aber war gestern in der Kneipe und wurde dann wirklich auf Bayerisch dann so gefragt, ja, was ich denn bestellen will. Und habe gesagt nur, was dir bitte denn? Und der hat mich erstmal angeguckt wie so ein Pferd.
Ja, da möchte ich kurz in unseren Chat den Sebastian grüßen. Vielleicht kann er dich bei den lokalen Brauereien ein bisschen unterbringen. Der kommt ja aus deiner Gegend. Oder dir da auf die Sprünge helfen, dass du auch das zu trinken bekommst, was du haben möchtest. Und wieso treibst du dich überhaupt an einem Dienstagabend in der Kneipe rum? Aber alles so Fragen, die möchte ich gar nicht stellen. Nächster
Punkt. Das Klo sauberer als bei mir zu Hause.
Ja.
Nein.
Kommen wir von den sanitären Bedingungen beim Chris am schönen Bodensee zu unserem Podcast rund ums Fahrrad. Tour de San Luis.
Genau, es geht wieder los. Also jetzt beginnen dann doch wirklich langsam die ersten Rennen, die jetzt auch international Beachtung finden. Tour de San Luis, ein Rennen, das jetzt gerade in den letzten Jahren so ein bisschen an Stellenwert gewonnen hat, weil jetzt auch immer mehr Europäer da an den Start gehen. Mhm. In den letzten Jahren war da auch beispielsweise Nibali da schon am Start. Dieses Jahr unter anderem ein potenzieller Tour de France-Siegfahrer. Nairo Quintana ist da am Start. Team Movistar bezahlt da Jascha Sütterlin auch noch so ein bisschen so einen kleinen Urlaub, möchte ich fast sagen. Er darf da mitfliegen. Mhm. Sicher auch eine schöne Sache. Carlos Alberto Betancourt steigt in die Saison ein. Interessant, ob er sich vielleicht wieder so ein bisschen fit gefahren hat jetzt über den Winter, ob dieses Jahr wirklich mit ihm zu rechnen ist. Michael Kwiatkowski, der Weltmeister, ist am Start. Mark Cavendish. Bei Cavendish wundert es mich ein bisschen. ja, weil da sind doch einige schwere Ankünfte dabei.
Will er sich irgendwie zwanghaft fit machen? Irgendwie hat er über den Winter geschludert und denkt sich jetzt, okay, die 1000 Kilometer da in der Woche, die bringen mich jetzt nach vorne? Oder was glaubst du, ist der Grund dafür? Weil
vielleicht war er noch nie in Argentinien. Kann ja auch sein.
Ja, obwohl die Argentinier und die Engländer sind jetzt nicht wirklich gute Freunde, ne?
Ja.
Okay, lassen wir die Geschichte beiseite. Es sind, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, vorwiegend Flachetappen, oder?
Nein, Tour de San Luis, da sind drei oder Berghügelankünfte auf jeden Fall am Start. Also ein relativ kurzes Zeitfahren, ich glaube so 15 Kilometer. Also
17,4, genau.
Mhm. Ja, gehe ich von aus. Also Quintana hat da durchaus eine Siegchance. Kommt natürlich drauf an, wie fit er schon ist zu Beginn der Saison. Also wäre vielleicht das falsche Signal, wenn er da jetzt schon mit 5 Minuten Vorsprung jede Bergetappe abschießt. Mhm. Tour de San Luis ist aber auch so ein Rennen. Man sieht es auch am Starterfeld. Da ist jetzt die internationale Beteiligung, gerade was südamerikanische Länder angeht, recht hoch. Und da gibt es auch jedes Jahr immer mal so ein paar Fahrer, die man jetzt als Europäer noch nicht so auf dem Schirm hat, aber die das als Saisonhöhepunkt haben und da wirklich richtig auftrumpfen können. Hm.
Du sagtest eben, Sütterlin bekommt einen Urlaub bezahlt. Einen guten Urlaub, wo man in 7 Tagen 1000 Kilometer fahren kann, ist für einen Radsportler jetzt auch schön. Aber
ja, ich glaube, es ist doch noch kein ganz hohes Renntempo, also es ist so ein bisschen so ein Einfahren. Also wenn man jetzt ohne Ambition startet oder mit wenigen Ambitionen, ist es fast sogar so eine Art Trainingslager, möchte ich fast sagen.
Ich glaube auch.
Richtig los geht's dann meistens dann doch erst auf dem Schlussanstieg. Ja, und da wird ein Jascha Sütterlin wird da jetzt nicht bis zum Ende bei seinem Kapitän bleiben müssen, beziehungsweise auch nicht können. Also das können auf der Welt nur ganz wenige. Und ich denke, er wird da einige Erfahrungen sammeln.
Ja, ich glaube auch. Also das, wenn man sich jetzt so die, ich habe jetzt mal hier im Schnelldurchgang mir die Topografien angeguckt. Es ist wirklich so, ich würde es als vorwiegend wellig und mit zwei wirklichen Bergankünften, wo man dann die Leute, die wirklich zum Training da sind, das einfach im entspannten Gruppetto hochfahren.
Was bis auch interessant sein wird, also ich meine, es war letztes Jahr, als Dyer Quintana, also der Bruder von Nairo, noch kein Visum bekam oder dass es da Probleme gab. Dieses Jahr ist er jetzt das erste Mal jetzt, glaube ich, dabei und man darf gespannt sein, ob er jetzt vielleicht nochmal einen Sprung gemacht hat. Also letztes Jahr bei der Österreich-Rundfahrt hat er schon eine Etappe gewonnen. Wenn da noch ein Sprung kommt, vielleicht erleben wir ihn dann dieses Jahr schon vielleicht bei einer ersten dreiwöchigen Rundfahrt. Also da denke ich dann vielleicht an den Giro. Die Tour kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu früh. Und eine Vuelta, da fahren ja dann auch schon Valverde und Quintana, ob man dann den Kleinen da nochmal dazu packt, weiß ich jetzt nicht.
Aber wir erleben jetzt nicht, die Quintanas werden nicht die neuen Schlecks, oder? Ich habe gerade so irgendwie so gerade den Gedanken gehabt, oh Gott, schon wieder ein Brüderpaar. Hoffentlich geht das gut.
Also vielleicht werden sie sogar besser, also ich denke, wenn man das Potenzial von Nairo Quintana sich mal anschaut, also und er hat zumindest schon mal im sportlichen Wettkampf eine dreiwöchige Rundfahrt gewonnen, das ist ja mal Andy Schleck nicht gelungen.
Erinnere ich es falsch? Also
ich bin auf den sportlichen Wettkampf
eingegangen.
Rein sportlich hat Andy Schleck, was man auch von Alberto Contador halten will, die Tour einfach nicht gewonnen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich als Toursieger fühlt.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Und ja, muss man jetzt natürlich abwarten. Also Nairo Quintana hat jetzt wirklich seine Stärke in dreiwöchigen Rundfahrten schon unter Beweis gestellt. Das hatten Dyer Quintana jetzt noch nicht, aber da muss man jetzt auch nicht die Erwartungen zu hoch ansetzen. Es gibt ja genügend Brüderpaare, wo auch der eine wesentlich stärker ist als der andere. Wenn man da jetzt an die Gilbert-Brüder beispielsweise denkt oder die Fernandez oder auch Sagan, sein Bruder fährt ja auch. Also da, ja, manchmal hat dann doch eher ein Bruder von den Eltern das größere Talent mit auf den Weg gegeben bekommen.
Ja, ich hoffe zumindest, dass denen nicht das Schicksal widerfährt, was den Schleckbrüdern passiert. Dass es hier irgendwie manchmal den Eindruck hatte, dass man sich zu sehr auf sich konzentriert oder auf den anderen Mannschaften. Was mir gerade auffällt und was ich mal ganz, ganz dringend irgendwie so empfehlen möchte, wenn man sich die Homepage der Tour San Luis anschaut, Ich finde, die ist wirklich für eine, ich sag mal, verhältnismäßig kleine Rundfahrt echt gut gelungen. Also die Vorstellung der einzelnen Teams, das Einbinden von Social Media und wie die es gemacht ist, das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde, sowas kann man heutzutage ja auch immer mal erwähnen, wenn eine Rundfahrt das gut macht. Das einerlei von der ASOS geprägten Homepages, sei es, ist das so ein bisschen, ist das ein bisschen anders gemacht? Ich will nicht sagen frischer gemacht, aber das gefällt mir ausgesprochen gut. Und auch wenn es natürlich nur auf Englisch und Spanisch ist, was ich in Ansätzen nachvollziehen kann, mit Statistiken und alles, also Tour de San Luis Homepage, schaut da mal, wir werden es verlinken, schaut da ruhig mal drauf. Ich glaube, das ist, also es sind so Pro-Cycling-Stats für die einzelnen Teams verlinkt, dass man sich da weiter informieren kann und so weiter. Das finde ich
Moment
echt gut
mal.
gemacht.
Also ich sehe da deutsche Sprache.
Das wird durch den Google-Übersetzer, glaube ich, durchgejagt, wenn ich das richtig
Ja,
verstanden
aber
habe.
ist ja zumindest eine Lösung, dass man.
Ja, also absolut top. Also sollten sich viele Rundfahrten mal zum Vorbild nehmen. Und jeder, der hier zuhört und vielleicht auch verantwortlich ist oder mitarbeitet bei irgendeiner Homepage von irgendeiner Rundfahrt oder einem Tagesrennen auch, das kann man echt mal so ein bisschen, da haben die Südamerikaner mal ein bisschen was einen rausgehauen. Finde ich, gefällt mir ausgesprochen gut. Tour de San Luis, als nächstes dann bekommen wir schon mit, dass die ersten Teams in Südamerika, sage ich schon, in Australien auflaufen. In der Nähe meines Lieblingslandes oder Lieblingsnation Französisch-Polynesien, westlich davon, Australien. Du warst noch nicht in, warst du damals, als du in Neuseeland warst, auch in Australien? Nee, ne?
Ich war in Melbourne.
Das ist Australien.
Das ist Australien, ja. Das war so 5 bis 10 Kilometer, glaube ich, sogar weg von Geelong, der
Ja.
WM-Strecke.
Stimmt, ich erinnere mich.
2011, meine ich, war der WM. Verhoeschoft hat da gewonnen, meine ich. Ja, war ich schon. War sehr schön, war auch sehr warm. Also es ist jetzt da ja noch Hochsommer.
Ach.
Da bekommt Anschwitzen für die Saison eine ganz neue Bedeutung. Also es kann da wirklich richtig, richtig heiß werden. Also kommt ja in den letzten Jahren auch immer wieder vor, dass es dort Buschbrände gibt. Ja, es ist so ein bisschen so die beiden Themen, die jetzt auf unserer Liste noch stehen, die kann man da jetzt auch recht gut verknüpfen. So ein bisschen die Time to Say Goodbye Tour von Cadel Evans. Also der hat ja einen anderen Weg gewählt als viele andere, die dann zum Ende einer Saison wirklich dann Abschied nehmen, sondern er sagt, okay, gut, er hat das Glück, in Australien beginnt die neue Saison und die nimmt er dann nochmal voll mit und ich glaube, er hat da schon auch die Möglichkeit, nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen.
Sagen wir erstmal was über die Australien-Rundfahrt, bevor wir uns vom Kettle verabschieden.
Ja, das Jahr 2012 überragend. Alejandro Valverde mit dem Sieg am Willunga Hill. Also wirklich ein epochaler Moment. Also die Tour dann
Man
an.
könnte dich jetzt nachts wecken und du könntest die letzte Stunde von dem Rennen direkt nochmal live moderieren.
Ja, das könnte ich.
Ja.
Es war sehr, sehr spannend. Also es war ja ich glaube, ja, ein Sprint bis 10 Zentimeter vor der Ziellinie, Simon Gerrans verloren hat.
Was? Ich war kurz eingenickt. Worum ging's? Worüber haben wir gesprochen? Tour Down Under fängt übermorgen an. Tag der Aufzeichnung ist der Mittwoch. Also, wenn ihr das am Freitag hört, könnt ihr am Samstag reinschauen.
Moment, wann hast du gesagt, fängt die
Am
an?
17. Januar.
Die fängt am 20. Januar an.
Was? Fängt am 17. Januar an. Vom 17. bis zum 25. Sag mal.
Das wär für mich sehr, sehr neu, weil das eine
Ach so.
sechstägige Rundfahrt ist.
Ja, ich habe
Ich weiß nicht, wie viele Ruhetage du da jetzt mit eingerechnet
Ja,
hast.
ich habe da, ich habe dieses, ich habe hier auf der Homepage stand der 17. Ich habe jetzt dieses People's Choice Classic am 18. und so, das ganze Programm dauert so lange. Mein Gott, ja, die Rundfahrt beginnt am 20. richtig. Ja, okay.
Ja,
Habe ich mich mal wieder von falschen Informationen leiten lassen. Also am 17. beginnt das Programm der Santos Tour Down Under mit diversen Veranstaltungen und die erste richtige Etappe in Anführungszeichen ist am 20. Januar. So, 20. bis 25. Was ich immer schön finde, dass die Etappen da so Namen haben. Hat das was mit den Sponsoren wahrscheinlich zu tun, richtig?
Kann sein, weiß ich nicht.
Hostworks, southoftrainer.com, Bupa Stage, Bikes Exchange Stage, Be Safe, Be Seen, MAA Stage. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es
damit zu tun hat. Vielleicht so ein bisschen wie bei der bei der VOG WM so ein bisschen das Team. was gibt's denn da alles?
Ja, wurscht, das ist jedenfalls ein bisschen der Hintergrund. Und ich glaube, in bisher keinem Jahr war es so, dass, also die ganzen Etappen sind, wie ich finde, immer medial ganz gut aufbereitet. Es gibt einen Tracker und man kann sich da so ein bisschen auch an dem amerikanischen Amgen Tour orientieren. Also man bekommt es immer sehr, sehr schön aufbereitet. Auch tolle, schöne Homepage.
Gut, fast ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch genauso ist, aber in den letzten Jahren wurden leider immer nur ein oder zwei Etappen dann auch im Livestream angeboten. Das finde ich für eine Pro-Tour-Rundfahrt doch recht dürftig.
Ja, aber andererseits, wie ist es denn mit der Tour? Also wird die Tour im Livestream angeboten, die ganzen ASO-Rennen?
Natürlich.
Ja,
also, aber sicher.
Im Nachgang, aber einen Livestream von dem Rennen selber?
Von der Tour de France.
Ja. Also aber legal. Ich rede jetzt über legal.
Also die Tour als Livestream gibt es mit Sicherheit auf legale Art und Weise. Natürlich, wenn man dann bezahlt.
Ja, okay, also jetzt den Eurosport-Player, ne, zum Beispiel. Also das meine ich ja. Ich dachte jetzt, du meinst einen Livestream, wie es bei der Amgen Tour gab, vom Veranstalter selber, wo man sich reinklicken konnte. Ich dachte, so eine Lösung.
Ja, aber da gibt es gar keine Live-Bilder auf dem Großteil der Etappen.
Okay.
Nicht mal, wenn man jetzt den unerlaubten Weg über illegale Livestreams geht, den wir jetzt hier auch nicht bewerben wollen,
ja,
ist da leider kein Bild verfügbar. Also ich habe 2012 zumindest noch nur auf einer Etappe da Live-Bilder dann gehabt. Auf legale Art und Weise. Da habe ich vorher einen Kredit aufgenommen und habe mir so das Rennen anschauen können.
Indem du hingeflogen bist.
Richtig.
Aber vielleicht werden wir das mal einfach anfragen dort, ob es da irgendwie Watching the Tour, Spectator, bla 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 bla. Naja, vielleicht hat ja auch einer der Hörer eine Idee und in dem Moment, wo die Folge veröffentlicht wird, gibt es ja noch ein paar Tage Zeit, uns und Chris darüber zu informieren, wie ihr die Folgen, die Tour Down Under live schauen könnt. Hast du das Profil schon so ein bisschen dir angeschaut? Das ist ja eigentlich immer recht ähnlich.
Jedes Jahr eigentlich gleich. Ja, die entscheidende Etappe ist eigentlich immer die Willunga Hill Etappe. Mhm. Die Etappe wurde ja auch vor einigen Jahren also stark überarbeitet. Also früher war es ja dann so, Willunga Hill, da ging es dann, weiß gar nicht, ein oder zweimal drüber und am Ende eine Abfahrt ins Ziel, hat dazu geführt, dass hin und wieder da auch mal ein Sprinter die Etappe gewinnen konnte. So konnte dann auch ein André Greipel mal die Tour Down Under gewinnen. Das wäre jetzt heutzutage nicht mehr möglich. Es gibt da dieses Jahr, glaube ich, zwei Uphill-Finishes, also wo es wirklich so ein bisschen hoch geht vom Ziel. Das ist die Stirling-Etappe, auf der es ein paar Mal einen kleinen Anstieg hochgeht, noch nichts wirklich Wildes. Und dann eben diese Willunga Hill Etappe, auf der die Rundfahrt eigentlich traditionell entschieden wird. Mit einer Bergankunft, aber jetzt allerdings auch nichts ganz Dramatisches. Das sind, glaube ich, 200, 250 Höhenmeter, die es da zweimal hochgeht. Aber in dem Stadium der Saison, ja, da kämpfen noch nicht alle mit gleichen Waffen. Also da manche sind da eher zur Vorbereitung dort. Dann erlebt man auch mal Fahrer aus der zweiten Reihe, die jetzt mal nicht für ihren Kapitän fahren müssen, sondern mal eine freie Fahrt haben und ja, ab und zu recht überraschende Ergebnisse. Also, aber das ist zumindest, sind es noch Anstiege, die man auch als Klassikerfahrer jetzt hochkommt. Also, das zeigt jetzt nicht die Tatsache, dass Simon Gerrans die Rundfahrt zweimal gewonnen hat.
Es ist halt sowas wie eine schwere Klassiker-Ankunft, würde ich sie jetzt auch bezeichnen. Ne? Also es ist jetzt nicht, Willunga Hill kinkt jetzt so nach ganz, ganz schlimm, aber das ist jetzt nichts, worüber wir jetzt uns Sorgen machen müssen, da würden wir nicht hochkommen.
Ja? Naja, was heißt Willunga Hill? Also Hill heißt ja schon Hügel und von daher ist es nicht so ganz dramatisch. Mhm. Ja, also das würde auch unser einer, würde das in einer aus unserer Sicht akzeptablen Zeit schaffen und wir würden da auch hochkommen und könnten den auch nochmal fahren. So ist es jetzt nicht.
Ja, ja. Das, da bin ich auch zum Glück und hoffentlich von überzeugt. Hast du eben schon vorweggenommen, im Prinzip ist die Tour Down Under dieses Jahr das Abschiedsrennen von Kendall Evans, der sich, wie du eben sagtest, dazu entschlossen hat, am Anfang der Saison auszusteigen, zu Hause nochmal zu fahren. Und ja, jetzt so, der uns sehr, 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 sehr lange begleitet hat. Im Grunde genommen, wenn man jetzt, ich habe mir mal den Wikipedia-Antrag von ihm einfach aufgerufen, im Prinzip seit ja den Anfang oder Mitte der 2000er Jahre mit auf der Weltbühne des Radsports unterwegs ist und immer wieder, ja, man hat schon fast vergessen, dass er auch mal beim Team Telekom mit dabei war, ne? Also 2003, 2004 war er bei T-Mobile. Und hat echt schon viele Mannschaften, also er war auch bei großen Mannschaften, Saico, Mapei, T-Mobile. Und jetzt ab Mitte der 2000er bis jetzt vor kurzem war er nur noch beim Team Lotto und BMC Racing. Und ich finde, das ist auch wieder so einer der großen Namen, die der letzten Jahre, die jetzt abtritt. Und
Auf jeden Fall. Auch ein Fahrer, der jedes Jahr auch irgendwie seine Ergebnisse hatte, also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass er jetzt mal so ein Jahr, in dem jetzt so gar nichts zusammen lief. Mhm. Telekom, du hast es angesprochen, in den Anfangsjahren war er dann doch eher so als Bruchpilot bekannt. Also ja. Er hat in den 2 Jahren bei Telekom 4 Schlüsselbeinbrüche oder so. Es können auch 3 gewesen sein, vielleicht auch 10, aber auf jeden Fall, er lag da öfter auf dem Boden, als dass er wirklich gefahren ist.
Und das komischerweise, wenn ich das einwerfen darf, er kommt ja ursprünglich aus dem Mountainbikesport. Und ich bin jemand, der sagt immer, die Mountainbiker haben eigentlich in der Regel die etwas bessere Radbeherrschung. Ja, dass er als Mountainbiker da so oft eingegipst wurde oder verarztet wurde, ist eigentlich eher ungewöhnlich.
Ja, aber dass ein Mountainbiker da wirklich die bessere Radbeherrschung hat, also dieser Mythos ist bei mir spätestens nach dem Zeitfahren von Michael Rasmussen da ad acta gelegt.
Ja, ne Moment. Ich glaube, da möchte ich jetzt aber dann vertiefen wir das. Zeitfahren als Disziplin ist jetzt dem Mountainbike ja nun völlig fern. Und mit Radbeherrschung meine ich das, was ein Peter Sagan auch zum Beispiel, obwohl er kein Mountainbiker ist, ausmacht. Diese Technik, diese Fähigkeit der Radbeherrschung in besonderen Situationen. Ich glaube, dass das motorische Geschick im Schnitt größer ist bei den Mountainbikern als bei den normalen nur Straßenprofis. Und da würde mich mal auch interessieren, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe oder ob ich das geträumt habe oder wie ich auf die Idee überhaupt komme. Würde mich mal interessieren, was die Hörer dazu sagen. Vielleicht könnt ihr Kommentare abgeben, ob es dafür irgendwelche Belege gibt oder ob ihr das auch glaubt oder ob ihr sagt, der Hoff erzählt wieder Blödsinn. Würde mich mal interessieren.
Ja, ich glaube, dass die Mountainbike-Fahrer, die da wirklich, oder ja, die Crosser oder generell, dass die kein Geschick haben, dass sie einfach aufhören, weil dann haben sie Shorts oder sie liegen im Krankenhaus oder liegen unter der Erde.
Die sind ja eh schon im Wald, die bleiben einfach liegen.
Ja.
Also so neben der Crossstrecke links und rechts säumten sich Leichenberge von den nicht talentierten Crossern.
Genau, Buckelpiste.
Ja. Nee, ich habe das manchmal gelesen irgendwo und vielleicht straft mich jeder Hörer jetzt Lügen, aber Bogen wieder zurück, das hat mich immer gewundert, dass ein Mountainbiker so oft auf der Nase liegt. Vielleicht ist er ja auch von dem Mountainbike weggegangen, weil er da auch so oft auf der Nase gelegen hat.
Ja, er ist zumindest relativ früh vom Mountainbike weggegangen. Es gab ja andere Beispiele von Fahrern, die dann ihre Karriere im Mountainbike-Bereich doch noch ein bisschen länger ausgeübt haben. Also ein Perrault ist beispielsweise viel später Profi geworden.
Aber er ist ja bis 23, also 27, 24 ist er noch bei den Weltmeisterschaften der Mountainbiker mitgefahren. Also er hat das ja jetzt, es war ja eher so ein fließender Übergang, wenn ich mir das hier so anschaue. Also bis 99 war er noch bei den Weltmeisterschaften Cross Country zusammen, Gesamtweltcup-Sieger Cross Country, 2001 Weltmeisterschaft Staffelsilbermedaille, also es war ein fließender Übergang und ich sag jetzt einfach mal, komisch, dass es oft auf die Nase gefallen ist, aber danach, wie du es schon sagst, er hat jedes Jahr irgendwie was geholt. Und ich finde immer so eine Einzelwertung UCI, also eine Pro-Tour zu gewinnen, also so das ganze Jahr über eine konstante Leistung und zu abzuliefern, das ist ja auch ein Indiz für einen beständigen Fahrer.
Absolut, absolut. Du hast vorhin schon angesprochen, Team Telekom, man erinnert sich fast gar nicht mehr dran, aber es ist schon, wenn man mal zurückblickt, ein Wahnsinnsteam, das so Team Mobile oder Team Telekom so Anfang, Mitte der 2000er Jahre da wirklich zur Verfügung hatte. Also wenn man da einfach mal nur die Namen durchgeht, also in Jan Ulrich natürlich an erster Stelle, dann ist da noch ein Andreas Klöden mehrfach auf dem Tourpodium.
Lass mich mal raten, welches Jahr hast du da jetzt rausgegriffen, auf wen ich noch zusammenbekomme?
Machen wir mal 2004, um Jan Ulrich da mit dabei zu haben.
Also 4 war Klöden, Vinokurov, Ulrich. Dann jetzt natürlich ein Cattle Evans, Oscar Sevilla, Mancebo, Wesemann.
Moment. Nee, da möchte ich jetzt mal zwischengrätschen.
Ja, okay.
Oscar Sevilla war 2004 nicht beim Team Telekom.
Ah, okay.
Team Fonach und Mancebo fuhr nie für das Team.
Ja, fällt mir auch gerade ein. Hat man denn da noch hier, der jetzt immer noch unter dem Sturz leidet?
Matze Kessler.
Ja, Zabel.
Zabel.
Aldag. Wen haben wir denn da aus der Klassiker-Fraktion? Wesemann hatte ich schon, ne?
Ja.
Ist da noch ein Großer, der mir fehlt?
Schon 2, die relativ groß sind, ja. Oder groß waren.
Nee, sag mal.
Santiago Botero.
Ja, den habe ich mit Mancheo verwechselt. Du Hund.
Paolo Saboldelli.
Ah ja, der Falke.
Auch noch ein Top-Bergfahrer, ja. Vuelta-Sieger. Also das ist schon klasse, wenn man dann überlegt, okay, im Jahr vorher wäre sogar noch Stefan Schumacher dabei gewesen. Und im Jahr danach gut wirklich dann Oscar Sevilla, aber der war 2004 noch bei Fonac. Okay. Giuseppe Garini vielleicht auch noch ein Fahrer, aber wenn man sich mal allein überlegt, was das jetzt so für Namen sind, da wäre schon einiges möglich gewesen. Dafür ist da eigentlich fast zu wenig rumgekommen, möchte ich meinen.
Ja, dafür gab es ja halt die Leuchten unter den motorischen Leitern, sage ich schon, unter den sportlichen Leitern in den motorisierten Dingern, die das verbockt haben. Aber dann wollen wir mal diesen, vielleicht machen wir irgendwann mal einen historischen Exkurs über solche Themen. Kommen wir zurück zu Cadel Evans, der sich damals da auch tummelte. Was ich auch komisch finde, es gibt jetzt so wenig Momente, wo ich sage, das ist so ein Moment, den ich direkt mit Cadel Evans verbinde. Er ist einfach immer so ein Fahrer, der für eine gute Platzierung gut war, den man immer ein bisschen so auf dem Schirm hatte, den man so als Geheimfavorit mit ansah oder so zum erweiterten Favoritenkreis. Aber wo man selten gesagt hat, das macht der Evans. Es war so einer, der mitschwimmt und ab und an abschießt für mich.
Ja, also wirklich so einen epischen Moment jetzt so direkt fällt mir jetzt auch nicht an. Gut, ein paar sehr starke Leistungen. Beispielsweise, wann war das? 2011, meine ich, bei der Tour de France, die Etappe, die Andy Schleck gewann. Auf der Etappe hat Cadel Evans die Tour.
Genau, er war der Erste und Einzige, der richtig nachgearbeitet hat und nachgearbeitet
ist. Genau. Richtig, richtig.
War ja auch.
Im Nachhinein hat sich das als absolut richtig erwiesen. Also mir würden jetzt einige andere Fahrer einfallen, auch Fahrer, die ich mag, die in der Situation gesagt hätten, naja, warum, ich fahre jetzt nicht nach, macht erstmal ihr. Und dann wäre erstmal keiner nachgefahren und dann wäre so ein Andy Schleck gleich mal 5 Minuten weg gewesen.
Und das war auch vielleicht die taktisch kluge Situation, die ihm damals die Gesamtwertung
klar
mitgebracht hat, sagen wir mal so.
Absolut. Und dann noch eine Etappe, auf der er in Erscheinung getreten ist. Das war damals diese Etappe beim Giro, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, das war, glaube ich, Strade Bianche, im Matsch. Also ich glaube, Vinokurov hat die Cadel Evans gewonnen oder Vinokurov, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall unfassbare Bilder, alle wirklich Dreck verschmiert. Richtig krasse Etappe. Bin mir nicht mehr sicher, wer sie gewonnen hat.
Nee, ich glaube, das hat noch ganz jemand. War das nicht ein Italiener, der gewonnen hat? Strade Bianchi, Giro, Evans.
Vinokurov oder Evans was?
Ich glaube wirklich Evans im Weltmeistertrikot, kann das sein? Macht das Sinn?
Kann sein.
Definitiv, wenn man schon Strade, Bianchi, Evans, Giro eingibt, bekommt man sehr, sehr schöne Bilder. Das war 2010 bei der 7. Etappe, die er da gewonnen hat. Und Vinokurov, ich bin manchmal wirklich immer noch erschrocken von dir. Vinokurov ist damals ins rosa Trikot gefahren.
Ja, ja, also ich erinnere mich noch, es war auch die Etappe, da hatte Scarponi einen Defekt oder so und ist da wirklich kilometerlang der Spitzengruppe hinterhergefahren und hat da Fahrer um Fahrer überholt, kam nicht mehr ganz nach vorne, aber Scarponi an dem Tag auch eine ganz, ganz starke Leistung.
Mhm. Ja, also wirklich legendäre Bilder. Ich werde einfach mal die Google-Bildersuche, glaube ich, verlinken. Das ist, wenn ich mir die Bilder jetzt wieder angucke, denke ich auch an diesen Tag zu, oder kann ich mich zumindest an diese Bilder erinnern. Ganz großartig. Und das sind auch so, ich bin ja sowieso ein großer Freund von diesem Strade Bianchi, auch von dem Strade Bianchi-Rennen, immer im Frühjahr. Das sind so Tage im Jahr, die man echt auch so schnell nicht vergisst und die wirklich glorreiche Bilder produzieren. Mann. Ja, und das sind, wie du schon sagst, also das ist so eine Etappe, da macht man sich auch, ich will nicht sagen unsterblich, aber das sind die Momente, die man mit Evans immer noch dann in Verbindung bringt. Nicht viele, aber zumindest sehr, sehr schöne und legendäre und wichtige.
Ja, oder auch so Rennen, in denen er vielleicht ein Stück weit eine tragische Figur gespielt hat oder Rennen, wie jetzt beispielsweise bei der Tour 2012 mit den Reißzwecken da auf dem
ja, stimmt.
Boden, als es ihn da gleich zweimal, glaube ich, erwischt hat. Und Bradley Wiggins, da habe ich ihm hoch angerechnet, da jedes Mal das Feld gebremst hat.
Mhm. Ich habe immer sehr schwer oder sehr schlecht gematcht bekommen. Ich finde, seine Stimme immer passt so irgendwie überhaupt nicht zu ihm. Er hat ja so eine relativ hohe, fistelige Stimme, oder? Verwechsel ich den jetzt? Ich finde, die Stimme passt nicht zu ihm. Ich finde, ihm wird eher so eine Bärenstimme passen, aber er ist auch gar nicht so groß, eine eher kleinere Person und ja, ein Sympathikus, der jetzt die Tour verlässt und die Pro-Tour verlässt und in den wohlverdienten Ruhestand geht. Ich weiß nicht, bei manchen Fahrern weiß man ja, dass sie spielen oder kann man sich gut vorstellen, dass sie später eine sportliche Leiterrolle einnehmen oder so. Irgendwie kann ich mir das bei ihm weniger vorstellen. Ich glaube, der ist so ein Typ, der kann auch jetzt seinen Lebensabend ohne den Sport genießen.
Ich glaube, da bin ich zu weit weg, um das wirklich beurteilen zu können.
Ah, nee, aber natürlich kann ich das nicht beurteilen. Das ist mehr so vom Bauchgefühl her. Ich glaube, das ist so ein Typ, der kann.
Ich glaube, dass es vom Typ her jemand wäre, der die Fähigkeiten mitbringen würde, später noch Einfluss zu nehmen, das auf jeden Fall. Er dem Radsport wahrscheinlich auch besser tun würde, als es jetzt vielleicht manch andere aktuelle Teamleiter tun, wenn ich da jetzt mal ein bisschen Richtung Osten schaue.
Ja. Du meinst, der andere Protagonist der 7. Etappe des
2000... Der jetzt vielleicht gefahren ist, ja, vielleicht der. Vielleicht meine ich aber auch jemand ganz anderen.
Sein Cousin.
Ja, von dem er das Blut hatte, ja. Ich weiß es nicht. Also vielleicht nimmt er sich jetzt auch erstmal eine Auszeit und kommt dann zurück. Ich meine, er hat jetzt, oder es gibt in Australien ja das Team Orica Green Edge. Ich denke, da hätte so ein Cadel Evans natürlich auch wahrscheinlich immer so eine Möglichkeit, vielleicht sich zu engagieren für den australischen Radsport. Mhm. Ich weiß nicht, er hat jetzt auf jeden Fall einiges.
Also ich würde mich ja freuen, wenn, oder ich würde, glaube ich, irgendwie jedem Fahrer vielleicht erstmal so, sollen sie erstmal ein Jahr Auszeit nehmen und sich von dem ganzen Stress erholen und sich auf ihren Lorbeeren ausruhen und genießen. Und wir wünschen ihm, glaube ich, also ein sympathischer Fahrer, wir wünschen ihm alles Gute jetzt in seine Retirement und bei dem mache ich mir irgendwie wenig. Es gibt ja so Fahrer, die da finde ich persönlich, hat man Angst, dass sie nicht loslassen können. Bei dem mache ich mir irgendwie weniger Sorgen. Hatte, glaube ich, auch eine sehr nette, sympathische Frau in der Außendarstellung. Eine
hübsche Frau, glaube ich sogar.
Ich wollte die Dame darauf jetzt nicht reduzieren. Hübsch ist sie auch.
Ich habe sympathisch gesagt,
eine nette, sympathische Frau und sie nicht auf ihre Äußerliches zu reduzieren. Dann kamst du mit hübsch.
Aber
Ich meine, alles, was man sich hier irgendwie erarbeitet an Reputation und das nicht reduzieren und so, machst du wieder mit einem Handstreich kaputt.
Aber wie wollen wir sie denn anders beurteilen, außer anhand der Optik? Also ich denke, wir haben uns beide noch nicht mit ihr unterhalten.
Sie setzt sich für Babyrobben ein.
Oh.
Ja.
Das ist natürlich...
Kann ja. aber sein, dass ich das auch nur geträumt habe. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich von Cattle Evans Frau träume.
Da muss ich erst mal, Moment, ich muss mal kurz googeln.
Cattle Evans
Frau. Ich von der richtigen Frau spreche
hier. Ach so, der hat mehrere. Oh, haben wir uns wieder ins falsche Nest gesetzt. Wie auch immer, wir wünschen ihm alles Gute zu seinem Retirement und würde sagen, zum Abschluss schauen wir nochmal in den UCI-Kalender, was so jetzt...
Na gut, was man in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz erwähnen kann, also immer. Es ist Tour Down Under, ist da noch nicht sein letztes Rennen, also er hat dann wirklich so ein Rennen, das ihm dann noch wirklich persönlich so gewidmet ist, Cattle Evans Great Ocean Road Race. Great Ocean Road ist an der Südostküste etwa der von Australien und da gibt es anscheinend ein Tagesrennen, das er bestreitet. Das wird sozusagen sein Abschiedsrennen, aber mit Wettkampfcharakter. Muss man natürlich jetzt sehen, wie das läuft, ob das jetzt eher so eine Geschenkvorstellung wird, wie es manch anderes Abschiedsrennen wird, dass man quasi dem das Rennen gewidmet ist, da wirklich den Sieg so ein bisschen künstlich zuschustert oder ob da wirklich nochmal richtig gefahren wird. Ich gehe eigentlich von Zweiterem aus und dann denke ich, können wir da ein spannendes Rennen erwarten, wenn auch nicht im Free-TV.
Ich kann mir auch irgendwie nicht vor... Also Cattle Evans ist doch nicht so der Typ, der sich gerne was schenken lässt, habe ich irgendwie so gefühlt, weißt du? Ist nicht so sein... Da ist ja nicht der Typ, für der sich was schenken lassen möchte. Genauso wie an Jens Vogt es nicht gewesen wäre. Gut, am 1. Februar, es wird ja sogar genannt, das Cattle Evans Great Ocean Road Race. Also es scheint wirklich sehr ihm auf den Leib geschnitten zu sein. Danach kommt jetzt, also ich gehe jetzt mal einfach in den Kalender und schau mal so in die Zukunft für 2 Wochen. Heute ist der 14. Ja, also bis zum 28. Passiert sonst auch nichts, was wir groß ansprechen müssen. Vielleicht machen wir es ja bis zur nächsten Folge, schaffen wir es mal vorzubereiten. Ich setze uns jetzt mit der öffentlichen Ankündigung ein bisschen unter Druck, dass wir mal erklären den Unterschied zwischen den einzelnen Rennklassen. Sowohl von Teamseite als auch von Veranstalterseite sozusagen. Also was der Unterschied zwischen einem UCI-Rennen ist und einem Pro-Tour-Rennen und so weiter und so fort. Da lesen wir uns mal ein bisschen ein und können dann unser Halbwissen mal ein bisschen, wie soll man sagen?
Unter die Leute bringen.
Ein bisschen, ja, ich wollte erst untermauern, ne, auffüttern, damit wir mehr als genug wissen. Und dann werden wir das... Wir werden noch angesprochen auf eine Geschichte, die Giant Alpecin-Präsentation in Berlin. Hast du das? Also ich muss gestehen, es wurde hier an uns herangetragen als Spektakel. Das Einzige, was ich so wirklich mitbekommen habe, unser Eins muss ja auch so ab und zu mal ein paar Brötchen verdienen und dafür sorgen, dass andere Leute ihre Radartikel bekommen. Hast du das wahrgenommen so richtig? Also hast du es als das Ding wahrgenommen, was es sein sollte oder sein wollte?
Also ich habe es leider auch nicht wirklich verfolgen können. Ich habe nur im Nachhinein gehört, dass das wohl der vorher so ein bisschen so gefeierte deutsche Charakter des Teams irgendwie gar nicht rauskam. Also das ist doch dann eher so eine rein internationale Veranstaltung war und das wurde, glaube ich, so gar nicht mal auf Deutsch gehalten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das wirklich nur gehört. Müsste ich mich jetzt auch noch mal informieren, wie das jetzt wirklich war.
Mhm. Aber genau das kann ich auch bestätigen. Also es wurde irgendwie in 5 Sprachen gehalten. Und was ich auch gar nicht schlimm finde. Also ich finde die internationale Ausrichtung sehr, sehr gut. Und das freut mich auch sehr. Und ein deutscher Sponsor möchte natürlich auch mit seinem Engagement dort internationale Märkte sich wahrscheinlich eröffnen. Das ist ja vollkommen richtig. Und aber ich finde, man hat zu wenig mitbekommen oder ich habe zumindest nicht so viel mitbekommen, als dass ich da jetzt fundiert drüber reden könnte. Es hat stattgefunden. Prudhomme war, glaube ich, dort und das war eine größere Geschichte. So, also hat stattgefunden, wir haben es wahrgenommen, aber es ist jetzt auch nichts, was ich jetzt so hoch über allem anderen hängen würde. Nächste Sendung wird dann in etwa 2 Wochen sein. Auch wieder, wir versuchen es jetzt auch mit dem, ihr habt das vielleicht mitbekommen, den Velo Race jetzt live jeden Mittwoch immer 20 Uhr zu machen, also dass wir den, wer auch in Zukunft von den Leuten, die es hier als Podcast hören, wer mal live mit dabei sein möchte, auch sozusagen mit Einfluss auf die Sendung nehmen kann, möchte, der kann das dann machen. Der Chris hat ja jetzt zum Glück irgendwie so einen geregelten Tagesrhythmus, sodass er mittwochs um 20 Uhr zur Verfügung stehen kann. Der alte Lotto.
Da wache ich dann gerade auf, ja.
Ja. Wenn man in der Partyszene am Bodensee noch nicht so integriert, also da kann er noch mal so zwischen 8 und 90 freischaufeln. Und also wie gesagt, mittwochs 8 Uhr werden wir jetzt sowohl den Velo Snack als auch den Velo Race immer live präsentieren. Den Link verlinkt ist und wir freuen uns über viele, viele Hörer. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann über die einzelnen Teams reden und welche Kategorie was ist. Und bedanken uns jetzt einfach mal fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben jetzt einen guten Start hingelegt und ab jetzt geht's einfach immer nur aufwärts.
Steil bergauf,
immer nur bergauf. Wie gab's immer vorwärts, nimmer rückwärts oder so? Wie hieß das? Gab's das nicht beim Fußball oder so? Wurscht.
Ja, wie war das, Olli Kahn? Nee, weiter, immer weiter.
Ja. Wobei wir ja Fußball, dann kommen wir wieder zum Fußball. Wir können jetzt nicht mit Fußball aufhören. Hören wir einfach so auf. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao.